Herzlich willkommen beim Podcast des IFK, des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz. Dieser Podcast hier, der begleitet die Tagung There's a Rumor Going Round. Es wird also um Gerüchte gehen und ich freue mich sehr, einen der Organisatoren begrüßen zu dürfen. Andreas Gerlach ist wissenschaftlicher Programmdirektor des IFK und zeichnet zusammen mit Thilo Neidhöfer für das Konzept der Tagung verantwortlich. Herzlich willkommen, Andreas.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, wunderbar. Ich freue mich. Andreas, wir zeichnen hier dieses Gespräch am Morgen vor dem Beginn der Tagung auf. Das heißt zum einen, dass wir alle noch ganz frisch sind, was natürlich großartig ist. Zum anderen heißt es aber auch, dass das Thema noch nicht wirklich gefüllt ist. Zumindest in meinem Kopf ist es noch nicht so recht angefüllt. Es gibt aber natürlich sicher viele Ausgangsüberlegungen auf eurer Seite zu dieser Tagung. Warum habt ihr euch für das Gerücht als Thema entschieden? Was hat euch daran interessiert? Und was wollt ihr mit dieser Tagung vielleicht auch herausfinden?
Ich glaube, letztlich hat uns genau das daran inspiriert oder interessiert, was du gerade gesagt hast, dass es irgendwie nicht so ganz gefüllt ist. Jetzt sind Gerüchte was menschliche Sozialität immer schon wahrscheinlich bestimmt und wir haben es aber noch nie so richtig zu fassen gekriegt. Ich glaube, Gerüchte sind so ein fuzzy Phänomen, wie es prototypisch ist, um es kulturwissenschaftlich zu untersuchen. Eines, was man nie richtig im Griff bekommt, wo man immer wieder aber ganz spannende Überlegungen dazu anstellen kann oder mal so ein bisschen ausprobieren und experimentieren kann. Ich glaube, das ist auch ein klein bisschen das, was wir mit der Tagung wollen. Wir kommen da aus ganz unterschiedlichen Richtungen, auch unterschiedlichen Disziplinen zusammen und versuchen einfach nochmal dieses Fuzzy-Phänomen, das aber so unheimlich wichtig ist natürlich und nicht zuletzt jetzt gerade, nochmal ein bisschen in den Griff zu kriegen vielleicht.
Ja, und vielleicht gehen wir in diese Richtung auch gleich ein bisschen weiter. Was macht denn für dich das Gerücht aus? Weil es gibt da ja einige sehr angrenzende Begriffe, könnte man sagen, ne? Was sind die Gemeinsamkeiten und vielleicht auch Unterschiede zu diesen angrenzenden Begriffen, wie zum Beispiel den Klatsch oder die Desinformation und dem heutzutage ja leider auch viel und leichtfertig verwendeten Fake News zum Beispiel?
Da triffst du, glaube ich, mitten ins Herz der Problematik dessen, dass da ganz, ganz viele Begriffe und Sachen irgendwie aneinandergrenzen oder sogar überlappen und wir die nicht ganz gut auseinanderhalten können. Da gehören auch Memes dazu oder Anekdoten oder so etwas. Was es aber, glaube ich, alles zusammenhält, ist, dass es ganz arg Alltagskommunikation ist. Das, was wir die ganze Zeit mündlich miteinander austauschen, angeblich verbringen wir, sagen SoziologInnen, jeden Tag bis zu einer Stunde nur mit Tratsch und das zu erzählen. Und online in Social Media und so machen wir im Grunde auch nicht sehr viel anderes. Wir sind die ganze Zeit dabei, solche Formen von Erzählungen auszutauschen und pflegen damit unsere Verbindungen, unsere Sozialität natürlich. Wenn ich dir ein Gerücht erzähle über irgendjemand, den wir vielleicht kennen, dann pflegen wir damit unsere Verbindung, klären unsere sozialen Vorstellungen ab, finden wir das cool, was die Person gemacht hat, oder ein bisschen schwierig, und distanzieren uns von der Person oder holen sie näher ran gewissermaßen. Das heißt, was ich glaube, was da drin passiert, ist auf jeden Fall ganz arg Herstellung von Sozialität. Und das kann sowohl beim Tratsch, beim ganz Low-Level-Ding sein, als auch bei Verschwörungserzählungen, die natürlich super gefährlich sind, aber natürlich auch ganz eng gefasste Gemeinschaft der Glaubenden bilden gewissermaßen, die das glauben gegen alle anderen. Das ist jetzt wirklich der ganz große Rahmen gewissermaßen. Aber ich glaube, in diesem ganzen Feld wird sich die Tagung bewegen und ich freue mich auf jeden einzelnen der Vorträge.
Mhm. Und aber jetzt zum Beispiel, also mit dem Tratschen und Klatschen, würdest du sagen, dass das Gerücht dann doch auch ausmacht, dass es in irgendeiner Form doch so zumindest ein Element von Böswilligkeit hat? Also weil ja grundsätzlich ist das Gerücht tendenziell ja negativ konnotiert. Das hat natürlich auch andere Aspekte, aber glaubst du, dass das notwendigerweise bei einem Gerücht auch dabei ist, dass es irgendwie so ein bisschen shady ist, ein bisschen was Böswilliges auch in sich trägt?
Ja, das Gerücht hat auf jeden Fall die Tendenz dazu, negativ zu sein. Ich würde das nicht sofort moralisieren gewissermaßen. James C. Scott, ein Anthropologe aus den USA, bezeichnet das Gerücht auch als eine der Weapons of the Weak. Also Gerüchte zu streuen ist auch etwas, was sich gegen Herrschaft oder gegen Autorität wendet tendenziell. Sie sind nämlich Gerüchte, das wird auch in meinem Vortrag relativ stark sein, Gerüchte sind im Gegensatz zu so einem alltäglichen Tratsch oftmals was, was nicht nur böswillig ist, sondern auch Autoritätsfiguren oder Institutionen betrifft. Und damit bekommen sie ein natürlich wirklich, wie soll ich sagen, schneidendes oder destruktives Element, aber sie richten sich schon auch, wie soll ich sagen, nicht nur gegen die Falschen gewissermaßen. Also es ist ja oft so auch, mir hat mal ein Freund gesagt, wo es um Hashtag MeToo ging, ging dann auch so der Satz rum, der mir da gesagt wurde, es sind schon immer die, von denen man es am meisten erwartet, gewissermaßen. Also die, über die Gerüchte rumgehen, vielleicht ist da schon mehr dran, als man meinen sollte. Das ist jetzt irgendwie in einer ganz großen Breite, aber im Gegensatz zum meistens harmlosen Tratsch sind Gerüchte auf jeden Fall was, was eine gewisse destruktive Wirkung haben kann.
Ja, und das ist aber auch, finde ich, total interessant, ne? Also mit dem Weapons of the Weak, das heißt, da gibt es eben auch auf jeden Fall auch noch eine andere Fährte, die zwar vielleicht durchaus auch ein destruktives Element haben mag, aber eigentlich eben ein vielleicht produktiv-destruktives Element mit drunter. Wie würdest du denn sagen, ist denn das Verhältnis dann zu, also zwischen dem Gerücht und dem Aufstand und vielleicht sogar der Revolution? Weil auch da gibt es ja eigentlich eine Verbindungslinie.
Da gibt es auf jeden Fall eine Verbindungslinie. Und die ist aber wirklich ganz, ganz arg schwierig. Die Verbindungslinie zwischen Gerücht und Aufstand beziehungsweise Revolution zu machen. Da ist jetzt das Schwierige natürlich, welches Beispiel man heranzieht. Aber wenn man so das prototypische Beispiel von Revolution nimmt, das wäre die Französische Revolution, da ging es ganz, ganz arg um Gerüchte, ganz, ganz viel. Und wirklich ganz konkret einfach Gerüchte über den Brotpreis in Paris, der sehr regelmäßig neu festgelegt wurde. Und wenn darüber Gerüchte rumgegangen sind, dann waren die extrem anregend und aufregend für Leute natürlich eines Teils. Andererseits ist natürlich die ganze Französische Revolution im größeren Kontext der Aufklärung entstanden, wie soll ich sagen, aus dem Gerücht, dass es vielleicht Gott gar nicht gibt. Oder dass die Könige und die Priester gar nicht so viel Autorität haben, die sie alle von Gott hergeleitet haben. Und dieses Gerücht gegen diese unumstößliche Wahrheit Gottes und der Autorität, der göttlichen Autorität der Könige, war natürlich das, was die Revolution letztlich ausgelöst hat oder so. Also Gerüchte sind auch manchmal erstmal in so einer Art Konkurrenzsituation zu dem, was als Wahrheit gilt. Und manchmal gewinnt die Wahrheit, selbst wenn sie autoritär ist und nur den Herrschenden dient, manchmal gewinnt das Gerücht oder wird zu einer neuen Wahrheit, weil sich es einfach bestätigt. Das ist ein, Hegel würde sagen, dialektisches Geschehen. Ich würde sagen, eben ganz Kulturwissenschaftler, der ich bin, das ist alles ganz unklar und irgendwie ein bisschen nebliger und halt fuzzy irgendwie.
Ja. Und würdest du sagen, dass wir heute in irgendeiner Form eine Transformation unseres Verhältnisses zum Gerücht irgendwie miterleben können? Also gibt es da eine Transformation vielleicht auch der eben damit zusammenhängenden Politiken der Wahrheit vielleicht? Ne? Weil also es gibt ja eben mit Fake News ist das ja so ein Schlagbegriff, ne? Also ein Kampfbegriff eigentlich schon. Es gibt also ja schon eine Art von neuem Diskurs rund um diese Fragen der Politiken der Wahrheit. Aber ich finde, es ist jetzt nicht immer sofort ausgemacht, ob das jetzt wirklich dann auch tatsächlich quasi eine Verschiebung darstellt oder eigentlich Business as usual auf einer bestimmten Ebene.
Ich meine, da gibt es Leute, die da besser drüber sprechen können als ich. Das ist was für PolitikwissenschaftlerInnen. Aber ich möchte es mal so sagen. Irgendwann, als ich angefangen habe zu studieren, vor einigen Jahren jetzt schon dann doch, habe ich mich irgendwann mal mit Wahlkämpfen in 20er Jahren, in 1920er Jahren beschäftigt und habe da dann gesehen, dass in Wahlkämpfen auch Plakate aufgehängt wurden, wo es um die Jesuiten ging und die Illuminaten. Und so etwas. Und habe mir gedacht, meine Güte, was war das für eine Zeit, in der solche Verschwörungstheorien wirklich in Wahlkämpfen eine Rolle gespielt haben. Und das war natürlich zu einem Zeitpunkt irgendwie Anfang der 2000er, Ende der 90er Jahre, da war es eben, wie soll ich sagen, da hat die Demokratie auf eine Weise noch funktioniert oder ist noch nicht wieder an den Punkt gekommen. Heute geht es wieder, auch in Wahlkämpfen, um Verschwörungstheorien. Nur heißen sie halt QAnon oder so etwas. Hinter allem steckt immer Antisemitismus, ganz klar. Diese ganzen Verschwörungstheorien gipfeln immer letztlich im Antisemitismus, was Adorno das Gerücht über die Juden genannt hat. Aber vielleicht, um deine Frage jetzt doch noch zu beantworten, vielleicht normalisiert sich die Situation gerade nur auf einer blöden Ebene, aber vielleicht wird es nur wieder normal. Und wir hatten irgendwie ab den 60er Jahren bis, keine Ahnung, Anfang der 80er Jahre oder Mitte der 90er Jahre eine Ausnahmesituation, wo es mal kurz besonders friedlich war. Ich weiß es aber wirklich nicht so ganz genau.
Mhm. Ich würde gerne vielleicht nochmal so ein bisschen diese beiden Ebenen in den Blick nehmen. Auf der einen Seite das produktive Element des Gerüchts und auf der anderen Seite eben auch das destruktive Element. Lass uns vielleicht mit dem produktiven Element anfangen, weil auf einer bestimmten Ebene hat das Ganze ja auch sowas wie, oder ist es sowas wie eine self-fulfilling prophecy. Ne? Also man kann ja Gerüchte auch quasi in einer Art und Weise nutzen, dass sie dann im Grunde das, wovon sie sprechen, wovon sie reden, wovon sie flüstern, dass sie das auch mit hervorbringen. Man denkt an zum Beispiel, ich weiß nicht, Marktpanik oder sowas, Bankrun fällt da ein, aber es gibt viele, viele Beispiele, glaube ich, für diesen Mechanismus. Was würdest du sagen, wie steht es um diese Kraft des Gerüchts als produktive Kraft, vielleicht eben auch als selbsterfüllende Kraft?
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz eines der spannendsten Phänomene, von dem ich hoffe, dass es im Lauf der Tagung klarer werden kann. Das ist aber auch ein ganz schwieriges Phänomen letztlich. Ich werde es kurz auch in meinem Vortrag streifen, weil man ja sagen kann, Gerüchte sind erstmal ein besonders stark positiv oder eben negativ gewichtetes Sprechen. Wir sprechen über eine Sache besonders gut, wenn wir auch an den Börsen eine Aktie oder eine Ausschüttung besonders in die Höhe treiben wollen, oder halt besonders schlecht, wenn wir da was eher Destruktives damit wollen. Das Spannende ist, und da bin ich wieder ganz gewissermaßen Kulturhistoriker, dass dieses positive und negative Sprechen eigentlich nichts anderes ist als eine Form von Segnen oder Fluchen. Das lateinische Wort für Segnen ist benedicere, gut sprechen, wohl sprechen. Und das Wort für Verhexen oder sowas ist maledicere, schlecht sprechen oder malediction oder auch so, was der Fluch herkommt. Das heißt, auf dieser ganz niedrigen Ebene, positives und negatives Sprechen, kann man sagen, liegt eine Art magischer Kraft oder so etwas, die Sache, über die da gesprochen wird, selbst schon beschwört oder sie einlädt, in die Realität zu treten oder so etwas. Das ist ein super schwieriges Feld. Nicht zuletzt auch, weil wir da natürlich anfangen, sofort zu sagen, ja, sowas wie Magie gibt es. Das liegt einfach in unserem Sprechen. Aber da sind wir, glaube ich, als KulturwissenschaftlerInnen relativ offen damit, einfach zu sagen, wir probieren es mal aus. Was bedeutet das denn, wenn wir jetzt wirklich sagen, da liegt ein Segnen oder Fluchen drin, in dem, wie wir über Dinge sprechen?
Und aber würdest du sagen, dass in dieser Art und Weise oder in einer Form des Produktivmachen des Gerüchts eigentlich auch eine vielleicht Chance liegt? Also du hattest ja jetzt eben schon angesprochen, dass es auch von James C. Scott als Weapons of the Poor eigentlich bezeichnet wird. Also siehst du da eigentlich in diesem produktiven Element des im Grunde Vorausnehmens, in dem Fall vielleicht auch einer eben Revolte oder Befreiung der Unterdrückten sozusagen, siehst du da vielleicht auch eine Chance im Gerücht als Medium, als Mittel, eben in dem Fall der Emanzipation?
Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Dazu müsste ich jetzt wirklich ganz weit ausholen, aber möchte es versuchen, ganz knapp zu machen. Es gibt von Pierre Clastre, einem französischen Anthropologen der 70er Jahre, ein Buch der Gesellschaften gegen den Staat, im Deutschen heißt es Staatsfeinde, wo er sagt, Pierre Clastre, dass bei den Gemeinschaften des Amazonasbeckens es die Vorgehensweise gibt, dass zwar Häuptlinge existieren auf eine Weise, aber dann doch nicht existieren, weil die ganze Zeit ihre Autorität in Frage gestellt wird. Die haben eben nicht die Autorität, wie wir meinen, dass Häuptlinge haben. Das ist unsere Projektion von Königen oder so etwas auf Gemeinschaften, die unserer westlichen Kultur fremd, ich mache Anführungszeichen mit den Fingern, sind, sondern da liegt tatsächlich eine andauernde Infragestellung von allem vor, was sich selbst Autorität anmaßt. Und das geschieht in Gerüchten, geschieht in Reden über die, die sie schlecht machen, wo die wiederum die ganze Zeit damit beschäftigt sind, zu sagen, wie cool und wie toll und wie stark sie sind, aber gegen sie wird die ganze Zeit so ein, auch ein Lächerlichmachen gefahren. Das ist eine Politik, die funktioniert ganz anders als unsere westliche oder europäische Politik, aber es ist eine Politik mit ihrer ganz eigenen, ganz tiefen und spannenden Geschichte natürlich. Und da glaube ich auf jeden Fall, dass in einem, wie soll ich sagen, Gerüchte verbreiten über Leute mit zu viel Macht unbedingt was Machtkritisches liegt. Und ich meine, man muss sich nur Leute anschauen und was über sie gesagt wird, die gerade zu viel Macht haben. Donald Trump oder Elon Musk, über die gehen unendliche Gerüchte rum, die sie alle klein machen sollen, die sie alle irgendwie lächerlich machen sollen. Das ist ein unheimlich wichtiges Phänomen.
Ja, 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 das ist interessant, weil jetzt nämlich in dem Beispiel, was du gesagt hast, kommt ja eigentlich beides durch. Ne? Auf der einen Seite als ein eben mögliches Mittel der Emanzipation und aber gleichzeitig auch, so wie du es jetzt beschrieben hast, als ein Mittel der sozialen Stabilisierung egalitärer Gesellschaften, nicht? Ja. Also das ist ja auch interessant, ne? Also da haben wir dann eigentlich diese Stabilisierungsfunktion des Gerüchtes, die ja wahrscheinlich auch in unseren Gesellschaften in irgendeiner Form zu wirken kommt, nicht?
Unbedingt. Ich glaube, das ist ganz, ganz sicher. Ich glaube, dass über Gerüchte eben, wie wir gerade vorhin auch zu Beginn gesagt haben, Sozialität hergestellt wird. Und das ist eine tendenziell egalitäre Sozialität, würde ich sagen. Oder eine Sozialität, die bestimmtes Verhalten sanktioniert und sagt, es ist nicht gut. Und selbst wenn wir über irgendwelche Dudes, die mit dem SUV rumfahren und mit ihrem Webergrill jedes Wochenende auf dem Balkon stehen, wenn wir über die lachen oder sowas, dann stellen wir damit auch eine irgendwie okayere, menschen- und umweltfreundlichere Norm her, die aber tatsächlich über Gerüchte und über so ein Lächerlichmachen funktionieren. Das heißt, es geschieht auf ganz vielen Ebenen auch. Mhm.
Genau, und also wir haben jetzt im Grunde die produktive Ebene im Sinne des emanzipatorischen Potenzials schon eingefangen. Wir haben auch über die destruktive Ebene im Sinne der Revolte und dem Aufbegehren gegen Herrschaft quasi eingefangen. Aber es gibt innerhalb des Gerüchts natürlich auch ein destruktives Element, das einfach nur negativ ist.
Klar, das gibt es.
Also es gibt zum Beispiel Mobbing. Ne? Also genau. Das liegt ja auch total nahe am Gerücht oder bedient sich des Gerüchts als einem Medium. Wie steht es um diese Seite des Gerüchts, um diese wirklich einfach eine destruktive Seite, die eben sowas wie üble Nachrede, obwohl üble Nachrede ist ja wieder schon ein rechtlicher Begriff, das ist wieder was anderes, aber vielleicht verbleiben wir erstmal beim Mobbing. Ne? Also wie steht es um diese Seite des Gerüchts, die wirklich eigentlich einfach zu verurteilen ist?
Ja. Ich meine, da ist es wirklich so, da kommt, glaube ich, wirklich meine Meinung ins Spiel. Was wir bisher gesagt haben, glaube ich, kann man wissenschaftlich relativ stark absichern. Aber gerade solche Formen, die Mobbing und Bullying angehen, würde ich jetzt selber sehen, einfach als das Gerücht, das in Situationen von Hilflosigkeit hohl dreht gewissermaßen, weil es oftmals geschieht, glaube ich, wirklich in Situationen, in denen ganz krasse Hierarchien vorherrschen, in Klassenzimmern, in Unternehmen, in Institutionen, die wirklich super autoritär sind, auch im Militär. Sehr oftmals hört man gerade daher aus solchen Feldern oder Institutionen besonders krasse Geschichten von Mobbing und Bullying. Und ich würde sagen, dass das da geschieht, wo eben Gerüchte nicht mehr gut nach oben funktionieren, wo Gerüchte nicht mehr gut Herrschaft irgendwie einklammern oder einschränken können, sucht sich dieses Wollen dazu, schlecht zu reden, ein anderes Ventil und trifft dann die Schwächeren gewissermaßen. Das ist wirklich eine Da würde ich ganz vorsichtig sprechen wollen, weil das natürlich eine Gesellschaftsanalyse ist, mit der man vorsichtig sein muss. Aber ich kann mir vorstellen, dass man schon sagen könnte, wenn das Gerücht nicht mehr zur Revolte oder zur Infragestellung von Herrschaft taugt, dann kommt diese soziale Energie irgendwo anders zum Ruhen. Und das ist dann leider blöderweise oftmals bei den Schwächsten.
Also es gibt da ja auch noch einen Zusammenhang zwischen dem Gerücht und der Lust oder das, dem Lustvollen am Gerücht. Und ich finde, das kann man wahrscheinlich auch ins Positive wie ins Negative wenden, nicht? Also jetzt beim Negativen zum Beispiel ist es ja so, dass es fast schon sowas wie ein destruktives gesellschaftliches Ritual ist, zum Beispiel Stars irgendwie erst aufzubauen, in unglaubliche Höhen empor zu loben und zu feiern, um sie dann in so einer Art von Kollektivritual eigentlich zu zerstören, auch durch Gerüchte natürlich, ne? Also da fallen Leute wie Britney Spears ein oder so, also ganz, ganz, ganz viele und ganz lange gibt es diesen Mechanismus schon, aber also da scheint ja auch wirklich nochmal ganz klar so ein gewisser Zusammenhang zwischen dem Gerücht und der Form von lustvoller Destruktion eigentlich zu bestehen. Wie steht's zu diesem Element der Lust am Gerücht? Oder vielleicht Lust an der Destruktion, ja, genau, im Gerücht, das ist eigentlich genauer.
Genau, ich glaube auch, weil Lust am Gerücht ist, glaube ich, einfach gegeben. Wir haben unheimlich, ja, Spaß am Gossiping. Und,
auch nicht per se falsch.
Das ist nicht auch per se, das, ja, ist überhaupt nicht per se falsch. Das, ja, ist erstmal ganz richtig und auch natürlich tauschen wir damit immens viele Informationen aus. Die Lust an der Destruktion, das ist immer so eine Frage natürlich letztlich, was man für ein Menschenbild hat, gewissermaßen. Haben wir ein Menschenbild, wo wir annehmen, dass wir schon ganz okay zusammenleben könnten, miteinander gossipen und irgendwie auch so ein bisschen wie so in eine harmlose Competition treten können, irgendwie wer macht die cooleren Sachen oder sowas, oder haben wir als Menschen in uns liegend irgendwas, was uns zum Destruktiven treibt? Vielleicht kann man diese Frage überhaupt nicht entscheiden. Es gab schon viele Versuche, auf die eine oder die andere Seite zu gehen oder sich dafür das eine oder andere zu entscheiden. Aber auf jeden Fall darf man nicht von der Hand weisen, dass Menschen destruktiv sein können und daran einen immensen Spaß haben können und dass auch das Gerücht natürlich dafür eine Möglichkeit bieten kann, wenn es irgendwie, tja, was sagt man da jetzt, aus dem Ruder läuft, wenn es selbsttätig wird, wenn es zu machtvoll wird oder nicht mehr kontrollierbar wird. Und da wird es fast ein bisschen so, als würden wir dann dem Gerücht selber eine Art Kraft oder Energie oder eine Agency zutrauen, als würde da selbst irgendwas agieren. Und das ist natürlich eine Annahme, mit der wir vorsichtig sein müssen oder die wir auf jeden Fall ganz behutsam selbst untersuchen müssen, ab welchem Zeitpunkt wir Dingen irgendwie zugestehen, dass sie selbst tätig werden. Und was das dann bedeutet und wie das funktionieren kann.
Aber das ist jetzt überhaupt ein interessanter Aspekt, finde ich, diese Frage von Selbstläuferschaft oder nicht. Also da steckt ja Unterschiedliches drin. Zum einen steckt da drin dieser Aspekt des Viralen, wenn man so will. Diese Tagung, die heißt ja auch There's a Rumor Going Round. Das heißt, es muss irgendwie zirkulieren, es, ja, muss in Bewegung sein, es muss sich weitertragen, sonst funktioniert das Gerücht einfach nicht. Ja? Also insofern gibt es da unterschiedliche Elemente, die vielleicht nochmal spannend sind an diesem Aspekt. Was würdest du sagen, was macht das aus, dieses Virale am Gerücht, und wie steht es eben dann um diese Agency und die Handlungsträgerschaft in Zusammenhang mit dem Gerücht selbst?
Das ist ein Aspekt, der mich selber besonders interessiert und wo ich am meisten drüber nachgedacht habe. Das Spannende an der, wie soll ich sagen, Geschichte der Forschung zum Gerücht ist, dass es seinen allerersten Auftritt hat vor 2700 Jahren bei Hesiod. Bei Hesiod in seinem Buch Werke und Tage, was zusammen mit Homer zu den ältesten Texten unserer Kultur gehört. Und da hat Hesiod, der hatte Streit mit seinem Bruder Perses ums Erbe, eine ganz, wie soll ich sagen, bürgerliche Angelegenheit. Er wusste, da gehen Gerüchte rum und sowas. Also es ist uns ganz nahe irgendwie. Und da sagt Hesiod an einer Stelle, Ist das Gerücht nicht vielleicht auch sowas wie eine Gottheit? Und dann macht er weiter. Dann erzählt er über was ganz anderes. Das heißt, das Gerücht hat seinen allerersten Auftritt in unserer Kultur und im Nachdenken darüber, was es ist, als eine Gottheit. Und da würde ich sagen, so eine Gottheit ist genau diese Agency, von der wir gerade gesprochen haben. Die bewegt sich in, und da ist irgendwas dran, was man sagen könnte, Gerüchte sind unheimlich mächtig. Sie bewegen sich unabhängig von Menschen. Sie sind potenziell unsterblich oder der Sterblichkeit entzogen. Und sie sind extrem machtvoll. Ist es nicht eine Gottheit? Ist es nicht auch für uns auf eine Weise noch was, wenn so eine Agency da ist, was wir, wenn wir nicht ganz so super aufgeklärt wären, als Gottheit akzeptieren könnten oder als so eine Art fast Person oder Meta-Person, wie Marshall Salins einmal sagt, was passiert, wenn wir diese Agency wirklich in der Form ernst nehmen? Das ist ein Punkt, der wirklich mich fast am allermeisten interessiert.
Wie ist der Zusammenhang zum Imaginären? Also, weil jetzt gerade musste ich ja auch denken, ne? Also das hat ja dann wieder eine Brücke eigentlich in dieses emanzipatorische Potenzial eigentlich, weil es ja eigentlich auch erlaubt, bestimmte Narrative, bestimmte Imaginäre zu spinnen von, wie es eben anders sein könnte und die eben vielleicht auch im Sinne dieser hoffentlich dann sich selbst erfüllenden Prophezeiung sozusagen als Gerücht in Umlauf zu bringen, ne?
Voll. Ich glaube, dass da wirklich eine Möglichkeit eines emanzipatorischen Denkens ist, die gerade erst an ganz unterschiedlichen Stellen so ein bisschen neu ausprobiert wird. Die von unterschiedlichen Richtungen aus der Ethnologie, zum Beispiel eben bei Marshall Salins oder wie Vairoš de Castro oder bei Pierre Clastre, den ich schon angesprochen habe, irgendwie ein anderes Denken und Sprechen, das nicht durch den großen Filter und den großen, die große Eisbox der Aufklärung gegangen ist, gewissermaßen, wo alles rationalisiert wurde, sondern wo andere, auch ein bisschen freiere, auch ein bisschen irrationale, aber trotzdem sehr kontrollierte Denkoptionen möglich sind. Das ist jetzt super abstrakt natürlich auf eine Weise, aber gerade wenn wir nochmal mit Marshall Salins sprechen, der hat das Konzept der Metapersonen eingeführt und der sagt, es gibt eben Personen, die sind da, obwohl sie nicht existieren irgendwie. Und da gehören für uns fiktive Figuren dazu. Hans Castorp aus dem Zauberberg, auch Britney Spears, die du schon erwähnt hast, ist für uns eine halb fiktive Figur nur. Aber irgendwie spielt sie eine Rolle. Und von denen gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele, bis hin zu ganz völlig geisterhaften, quasi göttlichen Figuren, die auch eine Rolle spielen. Und Salins sagt jetzt, und das ist Polity, die Cosmic Polity, in der wir leben. Wir leben alle Menschen immer zu jedem Zeitpunkt, da wird ja ganz universal, leben in so einer Cosmic Polity. Und da gehen Gerüchte rum, da werden Herrschaften ausgehandelt. Was daran aber das emanzipatorische Potenzial ist, ist, dass er sagt, wir müssen nicht positiv zu denen stehen. Zwar sind dadurch alle Gesellschaften hierarchisiert, weil es Götter und Geister gibt in quasi allen Gesellschaften. Aber wir können sagen, wir Menschen sind gleich. Und mit denen haben wir das Problem. Wir Menschen sind die ganze Zeit in einem Aushandlungsprozess mit den Metawesen um Herrschaft. Niemand von uns darf Herrschaft haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber mit denen, da haben wir die ganze Zeit positive, negative Verbindungen. Mit denen sind wir die ganze Zeit in einem Aushandlungsprozess. Das ist ein unheimlich seltsamer, aber ganz faszinierender Gedanke, wie ich finde, sagen zu können, Hierarchien wird es immer geben. Aber wir können vielleicht sagen, die Hierarchie ist nicht die zwischen Menschen, sondern die zwischen Menschen und Göttern, an der wir die ganze Zeit arbeiten müssen.
Das ist sehr interessant. Ja, da gibt es jetzt noch viele, viele Anschlussfragen.
Eigentlich. Ganz viele, ganz, ganz viele. Ja, ja, voll.
Aber also ich halte auf jeden Fall mal fest, definitiv trägt das Gerücht ein emanzipatorisches Potenzial insofern in sich, als dass es auch davon spricht oder davon erzählt oder das Gerücht in die Welt setzt, dass es eben anders sein könnte.
Unbedingt.
Das ist ja quasi eine Essenz daran.
Und dieses diese Sache, dass eine andere Welt möglich ist, dass es anders sein könnte, ist, glaube ich, wirklich etwas, was gerade wieder neu im Entstehen oder Aufkommen ist, was gerade wieder ein bisschen stärker werden kann. Es gab so einen Zeitraum von 15 oder 20 Jahren, in denen man gesagt hat, dass Jameson recht hatte, gesagt hat, wir können uns eher das Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus. Das ist vorbei, glaube ich. Es werden wieder Utopien geschrieben, es werden wieder alte Utopien neu wahrgenommen, es wird wieder ein Gedanke möglich, dass wir in einer besseren, vielleicht sogar wirklich in einer guten Welt leben könnten. Und so, und das ist mir unheimlich wichtig, und auch wichtig ist mir darin, dass diese neu entstandenen Utopien oder jetzt neu aus der Geschichte hervorgeholten Utopien oftmals nicht mehr ganz so strahlend sind, nicht mehr so sauber, nicht mehr so super ideal, sondern es sind ganz oft dreckige Utopien. Es sind Utopien, wo die Leute immer noch ein bisschen Beef miteinander haben oder wo sie einfach in einem dauernden Konflikt zur sie Umgebenden immer noch nach wie vor schlechten Welt stehen, aber trotzdem Utopien. Und diese auch Fuzziness, dass es möglich ist, vielleicht irgendwie uns doch okay durchzuwursteln, irgendwie klarzukommen in einer Welt, die wir vielleicht nicht in der großen Revolution ändern können, aber dann doch im Kleinen für uns lebbar machen können, das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, wir können bei der Tagung ausprobieren, ob nicht Gerüchte da ihren Anteil haben können, vielleicht diese Welt vorzubereiten oder jedenfalls die andere schlechte Welt abzuschwächen.
Mhm. Wunderbar, dann lass uns doch noch ein, zwei Ausblicke wagen auf diese Tagung. Du hattest jetzt schon deinen Beitrag so ein bisschen angeschnitten. Mhm. Du hast zwei Beiträge bei dieser Tagung. Vielleicht magst du uns ein bisschen das näher bringen, was deine Beiträge sind.
Mein einer Beitrag ist ein Vortrag, den ich heute Nachmittag am ersten Tag der Tagung halten werde, wo es mir eben um diese Sache mit Hesiod geht und ob das Gerücht nicht eine Gottheit ist, die Feme, wie er sie nennt. Ob das nicht eine Gottheit ist und was passiert, wenn wir diesen Gedanken ernst nehmen, beziehungsweise was passiert, wenn wir den Gedanken nicht ernst nehmen. Und dann aber auch versuche ich in dem Vortrag ein klein bisschen Begriffe klarer zu bekommen. Ich unterscheide dann Tratsch und Gerücht beziehungsweise Gossip und Rumor, um da so eine bisschen eine Klärung von Worten erstmal hinzubekommen. Und ich sage, dass diese jeder Aufsatz zum Gerücht beginnt mehr oder weniger damit, dass Hesiod schon gesagt hat, dass das Gerücht ja eine Gottheit ist. Aber ganz selten wird da Hesiod wirklich genau gelesen. Der hat nämlich noch eine andere Gottheit erfunden. Und das ist die schlechte Iris. Die Iris ist die Göttin des Wettstreits, der Competition, der Konkurrenz. Und er sagt, neben einer guten Iris, die so ein bisschen halt so, genau so eine Competition ist irgendwie, die ganz okay sein kann, gibt es die schlechte Iris, die dann destruktiv wird und negativ wird. Und ich versuche zu umreißen, was das mit Sozialität macht und wie dadurch Denken genauso unfassbar kompliziert wird. Und ich musste ChatGPT mir Sachen ausrechnen lassen. Das ist ein bisschen weird, aber es geht da um unfassbar große Zahlen und darum, wie aber ein Denken anhand von altgriechischen Kategorien das leichter macht. Ist ein ganz arges Experiment. Ich bin mir super unsicher über den Vortrag. Vielleicht funktioniert er, vielleicht war es auch nur ein Versuch, der nicht ganz gut geklappt hat und schlechte Gerüchte hervorruft. Das wäre auch okay.
Also ich habe gehört, er soll großartig werden.
Warten wir es doch einfach mal ab. Genau. Ich habe am Freitagvormittag aber auch noch ein Gespräch mit Andreas Bayer, wo wir uns über ein bisschen noch ein anderes Element unterhalten. Andreas Bayer ist ein sehr toller Kunsthistoriker und wir haben uns erst kürzlich, als wir uns gesehen haben, so über unsere Forschung unterhalten und sind da darauf gekommen, dass wir ganz oft, wenn wir historische Sachen anschauen, bei ihm Kunstgeschichte, bei mir eher so ein bisschen Philosophie und Ideengeschichte, dahin kommen, dass wir eigentlich nicht mehr haben als ein paar Anekdoten. Bei ihm sind es Anekdoten über Donatello, diesen großartigen Bildhauer, über den nichts gewusst wird, außer, ich glaube, es sind ziemlich genau 13 Anekdoten, ein, zwei Gerichtsprotokolle und ein Steuerbescheid. Und was macht man jetzt damit? Was macht man damit, wenn man über Leute nur anekdotisches Wissen hat, was ja fast gerüchtemäßig ist. Was macht man damit? Man kann ja nicht sagen, tja, dann wissen wir halt gar nichts, dann forschen wir gar nicht dazu. Man kann es aber auch nicht ganz ernst nehmen. Oder man merkt dann da, dass da eine andere Art von Wissen entsteht, die vielleicht sogar an manchen Stellen ein bisschen stärker oder intensiver ist als historisches Wissen, weil Anekdoten ja immer so unheimlich klar sind, so unheimlich bedeutungsstark. In Anekdoten ist ja nichts irgendwie egal oder bedeutungslos oder so etwas. Und das macht Andreas anhand von Donatello. Bei mir war es Diogenes, der Kyniker, der kynische Philosoph, wie soll ich es finden, Punk war ja im Grunde der Antike. Und über den sind auch nur Anekdoten bekannt. Und deswegen wurde immer gesagt, der Kynismus, da wissen wir nicht viel, das ist sowieso ein bisschen lächerlich. Und ich habe versucht zu sagen, nein, nein, die Anekdoten sind die Philosophie. Das war eine super performative Philosophie, die kann nur anekdotisch überliefert werden. Und diese Frage nach dem ungesicherten Wissen von Anekdoten, Kolportage, Gerüchten über Leute, was macht es, wenn wir damit versuchen, wissenschaftlich zu arbeiten?
Wunderbar, ich freue mich schon sehr auf die beiden Beiträge. Andreas, zum Abschluss, ich muss es einfach fragen, hast du ein Gerücht für mich?
Ich habe ein Gerücht. Mir wurde es kürzlich ein Gerücht zugetragen über einen Professor an einer Uni, der mit seinen Studentinnen schläft. Und es ist so, dass auch bei dem man sich denkt, ja klar macht er das, das ist genau der Typ dafür. Die Sache ist jetzt die, nur ganz kurz, ich kann den Namen nicht nennen. Das ist das ganz Komische auch an Gerüchten. Wir können die persönlich weitererzählen. Sobald das Mikrofon aus ist, wäre es mir viel leichter, den Namen zu sagen. Aber Gerüchte öffentlich zu machen, da ist eine ganz arge Schwelle da irgendwie. Aber das ist ein Gerücht, das ich, glaube ich, wenigstens unvollständig erzählen kann oder andeuten kann. Und das natürlich vielleicht ein prototypisches Gerücht sogar einfach ist. Und vielleicht reicht es schon als Gerücht, das ich erzählen kann?
Ja, absolut. Andreas, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir ganz herzlich. Musik